Ja, liebe Erntedankgemeinde, wenn man mit diesem Kanon an das Frühstückstreffen erinnert wird oder auch sonst, bekommt man da gleich wieder Hunger oder zumindest Appetit. Vielleicht wiederholen wir das gerade gesungene Dankgebet nachher noch einmal, wenn das Grillgut verzehrfertig ist. Ja, Erntedank macht Appetit. Wenn wir unseren Blick hier nach vorne wenden, dann ist da etliches, was uns gut munden könnte. Lecker Obst und Gemüse, da ist einiges zum Reinbeißen und es wurde auf die Süßigkeiten schon hingewiesen. Und dann sind da wunderbare Brote, ich glaube, ihr, die ihr weiter hinten sitzt, und hier haben wir ja auch auf dem Abendmahlstisch ein kleineres Brot symbolisch stehen. Brot, Symbol für alles, was wir zum Leben bedürfen. Grundnahrungsmittel, Symbol für Gottes Versorgen. Und siehe Abendmahlstisch, eben auch ein Symbol für Jesu leiblichen Tod, Christi Leib für uns, für dich gebrochen. Gerade im Wechsel gelesen im Psalm 104 hieß es, du lässt wachsen Saat zu Nutz den Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und sein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Wenn wir diese Worte ernst nehmen, wird deutlich, dass Brot nicht nur eine Speise für unseren Leib ist, sondern auch eine Stärkung für unser Herz. Und das könnten wir auf unsere Seele beziehen, also dass Leib und Seele durch das Brot gestärkt werden. Es erfreut den ganzen Menschen, es steht damit umfassend für alle natürlichen und seelischen Bedürfnisse des Menschen. An Erntedank ist es eine gute Sitte, die Bedürftigkeit derer wahrzunehmen, die um ihr täglich Brot fürchten müssen, denen das Nötigste zum Leben fehlt. Und das Monatslied hat das ja gerade in der zweiten Strophe so ausgedrückt: Arbeit stets gerecht entlohnen, so will es Gott. Anderen helfen, wo wir wohnen, so will es Gott. In der weiten Welt bei Zeiten Hungernden den Tisch bereiten, teilen, tragen und begleiten, so will es Gott. Also eine Aufforderung, dann auch wirklich in die Tat zu kommen, ins Teilen. Ich hatte hingewiesen von der Europäisch-Baptistischen Mission auf die Dinge, die sie mit dem Erntedankopfer in Indien, auf Kuba und in Kamerun anstoßen wollen. Aber eben auch hier vor Ort gilt es, hier am Kanal. Und dazu mag uns der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext ein Augenöffner sein. Das ist kein so üblicher Erntedanktext, also der Ton liegt hier nicht auf dem Dank, sondern ihr werdet den Ton schon wahrnehmen. Ich möchte uns aus Jesaja 58, aus der Basisbibel, die Verse 6 bis 12 lesen. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Also das lässt Gott durch seinen Propheten seinem Volk sagen. Das wäre ein Fasten, wie ich es liebe. Löst die Fesseln der zu Unrecht Gefangenen. Bindet ihr drückendes Joch los. Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Teil dein Brot mit dem Hungrigen. Nimm die Armen und Obdachlosen ins Haus auf. Wenn du einen nackt siehst, bekleide ihn. Und entzieh dich nicht deinem Nächsten. Dann bricht dein Licht hervor wie die Morgenröte und deine Heilung schreitet schnell voran. Deine Gerechtigkeit zieht vor dir her und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Dann antwortet der Herr, wenn du rufst. Wenn du um Hilfe schreitst, sagt er, ich bin für dich da. Schaff die Unterdrückung bei dir ab. Zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Nimm dich des Hungrigen an und mach den Notleidenden satt. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangener Zeit wirst du wiederherstellen. Dann wird man über dich sagen, das ist der, der die Mauerlücken schließt und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Ja, bei Luther ist aus diesen Versen fett gedruckt, brich dem Hungrigen dein Brot. Das klingt zunächst einmal so gar nicht nach Erntedank. Und die unseren Versen vorausgehenden Verse 1 bis 5 enthalten auch bereits prophetische Fastenkritik. Die Fastenübungen im alten Israel hatten sich in eine sehr fragwürdige Richtung entwickelt. Und das wird noch Jahrhunderte anhalten, schließlich greift auch Jesus Jahrhunderte später dies auf und kritisiert scharf das Fasten zu seiner Zeit. Denn mit dem Fasten ging ein Leistungs- und ein Anspruchsdenken einher. Bis dahin, dass manche Israeliten Gott vorgeworfen haben, sie würden wohl umsonst fasten, weil Gott nicht wie gewünscht darauf antwortet oder sichtbar eingeht. Und so hieß es in Vers 3, warum achtest du also Gott nicht darauf, wenn wir fasten? Warum bemerkst du nicht, wie wir uns quälen? Darauf antwortet Gott durch seinen Propheten, wenn Fasten öffentlich zur Schau gestellt wird, mit einer vor sich hergetragenen Demutshaltung, mit unversöhnten Herzen und ungerechtem Handeln, dann macht es Gott keine Freude und gibt ihm nicht die Ehre, dann ist es nichts anderes als Heuchelei. Dagegen freut sich Gott an praktizierter Gerechtigkeit und an ehrlicher Barmherzigkeit. Wer so lebt, dem gelten dann auch die Verheißungen, die hier in den Versen 8 bis 12 anklingen. Dass es heil und gerecht werde, dass er Licht verbreite, dass er wohl tue wie ein fruchtbarer Garten und dass Gott ihn schätzt und ihn segnet. Mit dem Neuen Testament, also mit dem Kommen von Jesus Christus, haben diese prophetischen Worte nichts von ihrer Gültigkeit verloren. Wir können an Gott nicht gut machen, was wir am nächsten unsere Mitmenschen versäumen. Wir können auch nicht mit unserer Erntedankspende gut machen, was wir im übrigen Jahr vernachlässigen. Wir können uns nicht davon freikaufen, Gutes zu tun. Dem Apostel Paulus wird ja gerne unterstellt, dass er zugunsten der Gnade Gottes unser Tun vernachlässige. Doch dem ist nicht so. In seinem kurzen Brief an seinen Mitarbeiter Titus spricht er mehrfach von guten Werken. Oder, so gibt es die Basisbibel wieder allgemeiner davon, Gutes zu tun. Und ich möchte uns das einmal lesen, weil das Worte sind, die man vielleicht so von Paulus nicht im Ohr hat. Zunächst aus Titus 2. Titus hat nur drei Kapitel, die Verse 11 bis 14. Das ist hier sehr schön überschrieben in der Basisbibel. Gottes Gnade ist der Grund für unser richtiges Verhalten. Gottes Gnade ist der Grund für unser richtiges Verhalten. Denn die Gnade Gottes ist der Schienen, die allen Menschen Rettung bringt. Sie bringt uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den menschlichen Begierden loszusagen. Dann können wir in dieser Welt als besonnene und gerechte Menschen leben und unseren Glauben ausüben. Gleichzeitig warten wir auf die Erfüllung unserer Hoffnung, die uns glückselig macht, das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters, Jesus Christus. Der hat sein Leben für uns gegeben, sodass er uns von allem erlöst, was aus der Gesetzlosigkeit entsteht. Und so wollte er sich ein reines Volk erschaffen, das ihm gehört. Ein Volk, das nur darauf aus ist, Gutes zu tun. Und am Ende von Kapitel 3 heißt es dann, aber auch unsere Leute sollen lernen, Gutes zu tun, wo immer es nötig ist, denn ihr Leben soll nicht ohne Frucht bleiben. Das ist eine wunderbare Verknüpfung der Erkenntnis, dass wir erlöst, errettet sind aus Gnade, dass wir alles unserem Herrn Jesus Christus verdanken und dass wir das ausdrücken, indem wir mit unserem Leben gute Taten tun und damit ein Zeugnis sind für unseren guten Herrn. Diese Form der Dankbarkeit gibt unserem Herrn die Ehre. Und diese Form der Dankbarkeit hat eine fruchtbare Verheißung. Taten der Barmherzigkeit und der Gerechtigkeit. Wir alle sind ja Teil eines Gemeinwesens, also unserer Gesellschaft, und sollen unsere Verantwortung für unser Gemeinwesen annehmen und ausleben. Wir dürfen uns dieser Verantwortung nicht entziehen, auch nicht durch vermeintlich religiöse Pflichten, durch aufgesetzte oder egozentrische Frömmigkeit. Gott hat keine Freude an irgendeiner Form von erleuchteten Säulenheiligen. Wir entdecken Gott nicht in Fasten der Versenkung, sondern in der Not unserer Mitmenschen. Wer sich auf die Not des Nächsten einlässt, erfährt immer wieder den Segen der Tat, den Segen des Gebens. Ich denke, das ist etwas, was die meisten von uns schon erlebt haben, und es lässt sich schwer beschreiben, dass wenn man zum Beispiel spontan in einer Notsituation hilft, dass auch wenn es einen herausfordert, es einem hinterher einen tiefen Frieden gibt und man etwas von dem Segen empfindet, dass Gott einen befähigt hat und ausgerüstet hat, einem anderen helfen zu können. Praktische Hilfe und Zeit, die wir investieren, sind sichtbarer Ausdruck unseres Dankes an Gott, der uns mit unseren Gaben und Talenten ausstattet und aus dessen Hand wir unsere Lebenszeit nehmen. Und heute hat man ja oft den Eindruck, dass das, was wir an Zeit investieren, das Wertvollste ist, was wir geben können. Bevor wir jetzt noch einen weiteren Blick auf die mutmachenden und verheißungsvollen Aussichten werfen, ein Eindruck zur Atmosphäre dieser prophetischen Worte. Das gesellschaftliche Miteinander im alten Israel, in Gottes erwähltem Volk, scheint vergiftet zu sein. Da heißt es ja: Schaff Unterdrückung bei dir ab, zeig auf niemanden mit dem Finger und unterlass üble Nachrede. Diese Kritik trifft in weiten Teilen auch auf das gestörte Miteinander in unserem Land in diesem Herbst 2025 zu. Und auch die Feiern, wir sind da ja immer sehr zurückhaltend, wie wir unsere deutsche Einheit feiern, auch zum 35. Jahrestag, es kann nicht darüber hinwegtäuschen. Und ich nenne nur zwei Beispiele. Zum einen die maßlose Kritik an unserem doch noch recht neuen Bundeskanzler und zum anderen den Kulturkampf um Richterposten und Meinungsfreiheit auf der anderen Seite. Was darf man noch sagen oder senden? Das wird man doch wohl noch sagen dürfen, oder das wird man doch wohl noch essen dürfen, um beim Erntedank zu bleiben. Auch darum wird ja ein Kulturkampf geführt, darum, was also sozusagen verantwortlich ist zu essen und was dann wohl nicht. Das Urteilen und Verurteilen vergiftet unser gesellschaftliches Miteinander. Und auch bei uns in der Gemeinde sollten wir darauf achten, dass Urteilen und Verurteilen sozusagen nicht unsere Atmosphäre vergiftet. Doch einmal tief durchatmen, genug Kritik für den Erntedank. Wir wollen jetzt noch einmal diese wunderbaren poetischen Verheißungsworte hören, die Jeremia denjenigen zusagt, die sich des Notleidenden annehmen. Und ich lese noch einmal den letzten Teil ab Vers 10b. Dann strahlt im Dunkeln ein Licht für dich auf. Die Finsternis um dich herum wird hell wie der Mittag. Der Herr wird dich immer und überall führen. Er wird dich auch in der Dürre satt machen und deinen Körper stärken. Dann wirst du wie ein gut bewässerter Garten sein, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Du wirst Städten wieder aufbauen, die seit langem in Trümmern liegen. Grundmauern aus vergangenen Zeiten wirst du wiederherstellen. Dann wird man über dich sagen, das ist der, der die Mauerlücken schließt und unwegsames Land wieder bewohnbar macht. Ja, was für herrliche Aussichten und Zusagen für diejenigen, die ja wirklich tätig werden in ihrem Dank. Und am Ende möchte ich noch einmal unseren Blick auf das Brot richten, jetzt weniger auf das Brot sozusagen von unserem Erntedankschmuck, sondern mehr auf das Brot hier auf dem Abendmahlstisch. Symbol dafür, dass unser Herr Jesus Christus als unser Erlöser sein Leib für uns geopfert hat. Er hat uns gerettet aus unserer Schuld und Todesverfallenheit. Durch die Gabe seines Leibes, seines Blutes. Und daran wollen wir uns jetzt miteinander in unserer Mahlfeier dankbar erinnern. Amen.